Es ist Mittwoch und ich darf euch ganz herzlich begrüßen, liebe Geschwister, zu unserem Bibelgespräch. Mit an meiner Seite, wie es auch gewohnt seid, Matthias. Hallo Matthias.
Hallo Heiko.
Heute wieder ein Text, der uns vorbereiten soll auf die kommende Predigt. Am Sonntag ist ein Predigtdienst, den du erfüllen wirst.
Ja, darauf freue ich mich auch schon. Und wir haben wirklich einen sehr spannenden Predigttext, ganz zu Anfang der Bibel, und zwar 1. Mose 2. Die meisten wissen es, es ist ein Schöpfungsbericht, der da uns weitergegeben wird, und da steckt sehr viel drin.
Da gucken wir auch direkt hinein. Ihr findet den Predigttext im 1. Buch Mose, Kapitel 2, ab Vers 4b. Dazu muss man sagen, diese Einteilung in A, B und vielleicht noch mehr bedeutet ja eigentlich nicht mehr, als dass es vielleicht ein längerer Vers ist und dass man sich auf einen Teil beschränkt. Hier bei uns kann man das visuell nachvollziehen, wenn ihr mal eure Bibel aufschlagt. Da werdet ihr bei Vers 4, also Kapitel 2, Vers 4 sehen, mittendrin steht eine Überschrift, zumindest bei mir. Die wurde später hinzugefügt. Bei mir steht das Paradies. Du hast auch eine Überschrift in deiner Übersetzung.
Der Mensch im Garten Eden steht bei mir auch zwischen 4a und 4b. Und ja, 4a ist so das Ende von dem Schöpfungsbericht in Genesis 1, den Abschluss. Und 4b ist etwas ungewöhnlich. Also mitten in einem Vers, die Verse wurden ja auch später hinzugefügt, beginnt praktisch die zweite Sinneinheit und leitet sie ein, nochmal eine Vertiefung der Schöpfungsgeschichte in Genesis 2.
Dann fangen wir mal an mit der Vertiefung, lesen wir ab Vers 4b.
An dem Tag, als Gott der Herr Erde und Himmel machte, noch war all das Gesträuch des Feldes nicht auf der Erde, und noch war all das Kraut des Feldes nicht gesprost, denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht auf die Erde regnen lassen, und noch gab es keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen. Ein Dunst aber stieg von der Erde auf und bewässerte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele, eine lebende Seele. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten, und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung, und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen.
Ja, soweit bis zu diesem Vers. Später kommt dann noch Vers 15 dazu und ich denke, wir werden auch wahrscheinlich das Zentrum dieses Abschnittes möglicherweise Vers 18 mit hinzunehmen können. Aber erstmal soweit, das reicht ja auch. Dieser Text hat ja für viele Kontroversen gesorgt, wurde als sogenannter zweiter Schöpfungsbericht, klassifiziert. Deklassiert könnte man auch sagen, weil man immer wieder meiner Meinung nach versucht hat, einen Widerspruch oder zumindest einen Gegensatz zwischen dem ersten und dem zweiten Schöpfungsbericht herzustellen. Das muss aber nicht so sein. Wie kann man sich das denn erklären?
Ja, indem man jetzt hier Genesis 2 als eine Detailbetrachtung von Tag 6 sieht. Und
jetzt nur für die Zuhörer, Tag 6, was ist da passiert?
Die Schaffung der Lebewesen auf der Erde und also die Landwesen und dann eben auch die Erschaffung des Menschen.
Ja, und das denke ich auch, dass das hier im Zentrum steht, die Erschaffung der Lebewesen, der Landtiere, aber ganz bestimmt auch die Krönung der Schöpfung, der Mensch. Und hier wird es einfach nochmal aufgefädelt, hier wird dieses nochmal ein bisschen genauer beschrieben, weil es uns ja auch als Menschen interessiert. Ja, welchen Gesichtspunkt haben wir? Wie ist unsere Entstehung? Was steht am Anfang?
Ja, ja.
Jetzt heißt es hier, es war zu der Zeit, da Gott, der Herr, Erde und Himmel machte. Also es wird quasi in einem Satz nochmal zusammengefasst, was vor gesagt worden ist, dass Gott, der Urheber, und das ist ja eigentlich vom ersten Teil des Schöpfungsberichtes, ist das, glaube ich, vielleicht das Zentrum, dass ganz nochmal deutlich gesagt wird, das ist kein Zufallsprodukt, das ist nicht etwas, was irgendwie entstanden ist oder ein chaotischer Zustand. Ganz im Gegenteil, dem Chaos wird ein Ende gesetzt. Gott bringt Ordnung, es ist ein Gott der Ordnung und er hat es gut gemacht. Er hat es sogar sehr gut gemacht und das nicht nur im Auge des Betrachters, sondern auch in Gottes Augen selbst. Das ist das Urteil, was er am Ende fällt, nachdem der Mensch auch geschaffen ist.
Ja, und genau, möchte ich gerne auch ein bisschen dagegen argumentieren, wie du schon angesprochen hast, dass das hier einfach ein zweiter Schöpfungsbericht ist. wie man dann oft im Religionsunterricht leider hört, der dem ersten widerspricht.
Ja,
Man versucht da so eine Kontroverse reinzubringen, die da eigentlich nicht ist, um auch zu verunsichern, ja, und zu sagen, ja, dann kann man vielleicht dann wieder besser mit der Evolution daherkommen, wenn man sagt, ja, schon mal die Schöpfungsberichte, die widersprechen sich einander. Und deshalb, lese ich gerne nochmal 4b, dann auch den 5. Vers noch zusätzlich. An dem Tag, als Gott, der Herr, Erde und Himmel machte, noch war all das Gesträuch des Feldes nicht auf der Erde und noch war all das Kraut des Feldes nicht gesprost. Denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht auf die Erde regnen lassen und noch gab es keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen. Genau, und da wird dann oft schon angefangen zu kritisieren, bei Vers 5, es gab also noch kein Gesträuch des Feldes und auch noch kein Kraut des Feldes. Das sind ja irgendwie übergeordnet alles Pflanzen, aber wir wissen doch, dass die Pflanzen nach dem Bericht in Genesis 1 am dritten Tag geschaffen wurden und jetzt lesen wir das so in Genesis 2 im Umfeld, im Kontext mit der Schaffung des Menschen, wo wir gerade gesagt haben, dass er am sechsten Tag geschaffen wurde. Hey, hier ist ja die Reihenfolge durcheinander, heißt das dann oft, und das kann ja nicht stimmen, widerspricht sich ja selber. Aber nein, wir müssen hier ein bisschen genauer hinsehen. Hier steht, es war noch kein Gesträuch des Feldes und noch kein Kraut des Feldes gesprost. Und hier heißt es zweimal des Feldes. Es ist also doppelt gesagt, es ist also betont. Und wenn ich an Feld denke, ja, die Bauern haben ihre Felder, dann denke ich an ein angelegtes Feld. Dann denke ich an Getreide wie Mais, wie Weizen, wie Gersten und Roggen. Und diese Felder müssen vom Menschen angebaut und dann auch gepflegt werden. Und das Interessante ist, die Begründung sagt das auch. Also die wir im zweiten Teil von Vers 5 haben. Denn Gott, der Herr, hat es noch nicht regnen lassen oder auf die Erde regnen lassen und es gab keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen. Das ist sozusagen der Grund, warum es bisher noch keine Kräuter des Feldes und noch kein Gesträuch des Feldes gibt, also noch keine Kulturpflanzen. Die hat Gott, und so verstehe ich das, wirklich vor allem für den Menschen, zum Genuss für den Menschen, für dessen Ernährung geschaffen. Und wenn wir uns das auch schon global ansehen, wird ja die meiste Ernährung durch gerade diese Kulturpflanzen, durch gerade dieses Getreide geschenkt oder gewährleistet. Dass Gott dem Menschen aber am Tag 6 geschenkt hat, als er ihn geschaffen hat, den Garten Eden gesetzt hat und eben auch an diesem Tag diese Kulturpflanzen ihm praktisch ins Nest hinzugelegt hat. Also widerspricht sich das in meinen Augen nicht, auch wenn die übrigen Pflanzen schon am Tag 3 geschaffen wurden.
Mhm. In Vers 6 wird es dann richtig spannend, da geht es dann in Richtung Menschwerdung. Vers 6, aber ein Nebel stieg auf von der Erde und feuchtete alles Land. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Acker. Also zwei Sachen kommen zusammen. Das zweite, was ich nicht gelesen habe, ist, dass er ihm noch den Odem des Lebens einhaucht. Ja, in seine Nase. Das heißt also, der Mensch ist erstmal Materie, natürlich auch aus Gottes Hand geschaffen. Es ist auch fruchtbarer Boden, der genommen wird. Im Übrigen auch genau das Element, aus dem die anderen Tiere gemacht worden sind. Das ist das, was wir gemeinsam haben. Also wir sind eine Biologie, als jemand, der überzeugt ist, dass Gott der Schöpfer ist, heißt das nicht, dass wir aus einem ganz anderen physischen Material bestehen würden als die Tiere. Ganz im Gegenteil. Wir sind alles Produkte aus seiner Hand. Wir sind alles Geschöpfe. Und er hat uns mit Liebe einmalig gemacht. Aber was noch dazu kommt ist, damit es nicht in Materie bleibt, haben wir göttlichen Atem eingehaucht bekommen. Odem ist ja der Atem Gottes. Ja. Ihn bläst er uns durch die Nase und dann entsteht der Mensch. Wie heißt es hier? Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen, auch ein interessanter hebräischer Begriff.
Mhm. Nefesh, eine lebendige Seele, ja.
Ja.
Und das ist spannend, weil Gott nimmt die Erde, um den Menschen zu schaffen, den Staub der Erde, man heißt auch den Staub, man könnte auch sagen, den Dreck eigentlich, wo man sagt, ja, das ist eigentlich kein wertiges Material. Das ist eigentlich na, man sagt manchmal, das ist Staub, Hauch, das hat irgendwie einen Hauch von Vergänglichkeit, ja. Also für sich einfach nur die Erschaffung eines Menschen aus Staub und Erde ist eigentlich wie ein toter Leichnam, für sich ohne Leben. Und wie du sagst, dann haucht Gott Lebensodem in den Menschen ein. Das, was Gott hinzufügt, das ist essentiell, damit der Mensch überhaupt leben kann. Und aber es gehört auch beides zusammen. Anders, wie es auch manchmal geheißen oder gesagt wird, ja, der Leib ist schlecht, es gibt ja so eine gewisse Leibfeindlichkeit. Nee, die gehört auch zum Menschen dazu, die hat Gott auch genommen. Ne? Erde schafft den Leib und haucht dann den Lebensodem ein. Also es braucht beides, um Mensch zu sein.
Genau, Gott hat ja diese Entscheidung getroffen, uns aus diesem Material zu machen und uns auch für würdig befunden, also die Gefäße, sagen wir mal, die leibliche Hülle als würdig befunden, dass sie zumindest seinen göttlichen Atem auch beherbergt. Und das ist das Leben, was wir auch haben. Und ich finde das schon interessant, dieses Bild. Es ist auch einleuchtend, wenn wir überlegen, woher unser Leben kommt. Ein Mensch oder irgendein Wesen könnte kein Leben erschaffen, sondern es wird weitergegeben, und zwar von Lebewesen zu Lebewesen. Und dieses Leben hört aber auch mal auf und es verlässt den Körper, es wird davon getrennt. Und dann sagen wir ja auch, wenn wir zum Beispiel einen Leib in die Erde bergen, sagen wir auch Staub zu Staub, Erde zu Erde. Und das finde ich, das trifft hier auch zu und es stimmt total überein mit dem, was uns die Bibel hier auch berichtet, wie Gott uns geschaffen hat.
Mhm. Finde ich auch. Ich fand es auch nochmal spannend, das war noch ein bisschen vorher im Vers, dass eben aber ein Dunst stieg von der Erde auf und bewässerte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Ja, was ist dieser Dunst, der aufsteigt? Also es gab so einen Dunst, einen Nebel, wahrscheinlich auch durch den Temperaturunterschied Tag und Nacht. Da wird ja aus den Gewässern immer auch Dinge, gibt es auch Wasser, Flüssigkeit, die verdunstet und die dann schon mal praktisch den Erdboden ein bisschen bewässert. Womöglich aber heißt es auch, dass auch der Grundwasserspiegel irgendwie angehoben wurde. Ne? Auf einmal ist die Erde fruchtbar, ganz genau zeitig, dann wenn der Mensch geschaffen wird, um auch den Ackerboden zu bebauen, um anzupflanzen. Ne? Jetzt trifft der Mensch auf fruchtbaren Boden, jetzt kann er was damit anfangen, weil Gott ihm die wunderbaren Voraussetzungen dafür schenkt.
Genau, das kommt ja auch später noch in den Versen, dass Gott diesen Auftrag auch vermittelt. Alles ist vorbereitet, jetzt kann es losgehen. Die Schöpfung ist nicht nur einfach eine kurze Momentaufnahme Gottes, dass er sagt, das ist wie ein Gemälde und damit belasse ich es, sondern damit ist etwas initiiert worden, was jetzt startet. Und der Mensch hat mittendrin seine Aufgabe von Gott bekommen.
Ja, es ist schon wunderbar, auch in diesen Versen zu sehen, wie fürsorglich Gott ist. Also das ist Wahnsinn. Ich finde so wunderbar und liebevoll, wie er den Mensch dann auch reinsetzt und ne, nicht irgendwo in eine Wüste, irgendwo, wo er irgendwie verloren ist, wo er sich kaum zurechtfinden kann, sondern wir lesen in Vers 8, dass er ihn einen Garten in Eden im Osten pflanzt. Ne? Also die Schöpfung ist schon so wunderbar, aber er pflanzt den Menschen extra nochmal einen wunderschönen Garten.
Ich finde es auch wichtig, dass man sich dessen bewusst wird, auch als Kind Gottes, als Christ, als ein Mensch, der sich bekehrt hat, dass wir immer noch ein Teil seiner Schöpfung sind, dass wir nicht dem enthoben sind, sondern wir sind ein Teil davon. Und wir haben auch eine Verantwortung. Von Anfang an sind wir verbunden damit. Wir sind aus der Erde genommen, genauso wie die Tiere. Wir haben den Atem Gottes bekommen und wir bekommen eine Sinnhaftigkeit durch den Auftrag. Und dieser Auftrag nimmt uns ja nicht heraus aus der Schöpfung, sondern er gibt uns einen Platz darin. Wir haben einen Auftrag, das zu erhalten, das zu bewirtschaften, etwas Gutes daraus werden zu lassen. Und wir sehen es auch im Neuen Testament, wenn Jesus darüber spricht, über Sinnhaftigkeit, Mitarbeit auch im Reich Gottes, dann geht es darum, dass die Dinge, die Gott uns anvertraut hat, dass er uns damit eine Verantwortung auch überlässt, etwas Gutes daraus werden zu lassen. Ich denke da auch automatisch zum Beispiel an die anvertrauten Pfunde. Also da sehen wir auch, wie Gott uns nicht nur irgendetwas anvertraut, sondern er erwartet auch etwas. Nämlich hier, dass wir unserer Aufgabe gerecht werden, dass wir gute Haushalter werden. Und damit ist nicht nur allein Geistliches gut gemeint, sondern damit ist auch tatsächlich gemeint, wir sollen auf diese Welt aufpassen, wir sollen unsere Aufgabe hier erfüllen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe manchmal den Eindruck, wenn Geschwister sehr viel über Entrückung nachdenken, das ist ja auch manchmal selten geworden, muss ich sagen, das höre ich auch nicht überall, oder dergleichen, oder sich überhaupt darüber mal Gedanken machen, dass das Leben endet, dass wir irgendwann vor Jesus stehen oder dass sogar diese ganze Schöpfung mal aufhört, dass was Neues kommt, so wie Jesus es verheißen hat, dass dort oftmals so ein Irrtum Einkehr hält, dass man sagt, ach ja gut, wenn die Erde vergeht oder wenn ich entrückt werde oder wenn das alles mal aufhört, wir sterben ja eh alle, dann ist auch egal, was ich mit Müll mache. Da muss ich meinen Müll nicht trennen, ja, oder dann spucke ich mein Kaugummi halt mal aus dem Autofenster.
Ja, also das ist schon wirklich sehr kritisch, das ist kaum nachzuvollziehen, weil wir sehen, mit wie viel Liebe Gott die Erde geschaffen hat und mit wie viel Liebe er uns in den Garten reingesetzt hat und wie du sagst, was er uns alles anvertraut hat mit diesem Garten. Ne? Man sieht, dass der Garten hier auch nochmal ein besonderes Umfeld für den Menschen ist. Ne? Wir lesen das in Vers 9, ne? Er lässt ja auch aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen, gut zur Nahrung und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Also er lässt wunderbare Bäume wachsen, um uns zur Nahrung, ja, in diesen Garten. Also ich kann mir vorstellen, da ein Mangobaum, da ein Apfelbaum, ein Bananenstaude und was nicht für alle Bäume, ganz exotische Früchte, alle dicht zusammen, dem Menschen zur Nahrung. Und ich denke manchmal, wie du schon sagst, nehmen wir gar nicht ernst oder gar nicht besonders wahr, was uns Gott alles anvertraut hat, an wunderbaren Ressourcen hier auf der Erde, schätzen das gar nicht wert und gehen schlecht und missbilligend damit um. Es ist auch manchmal so in christlich-konservativen Kreisen, man kennt das vielleicht manchmal dann auch so, vielleicht so ein bisschen aus den USA, ohne dass ich jetzt da zu böse gegen reden möchte, dass man sagt, ja, was ist das mit der Umwelt und darum müssen wir uns nicht so scheren und überhaupt hier die Klimaveränderung und egal, die Erde wird sowieso weggerafft. Ich glaube nicht, dass Gott das gemeint hat, als er uns über die Schöpfung gestellt hat und gesagt hat, dass wir sie hegen und pflegen und bewahren sollen. Ne?
Ja, und es geht auch nicht lediglich um die Pflanzen, ein Stück Natur zu erhalten, das ist immer wert. Es geht auch um das Tierwohl. Ich finde es beachtlich, dass man als Christ um solche Themen es schafft, einen Bogen zu machen. Ich weiß nicht, wie man das machen möchte. Da muss man wirklich ein Meister im Spagat sein. Ich glaube, dass wir konfrontiert werden von Anfang an, wenn wir uns überhaupt diesen Text zu Gemüte führen, dann merken wir, am Anfang der Bibel wird betont, dass Gott der Urheber ist, dass er der Besitzer ist, dass er der Ursprung ist des Lebens, das wir in uns tragen und dass alles ihm gehört, dass er der König davon ist und wir zu seinen Verwaltern berufen sind. Also bedeutet das natürlich auch, dass wir uns um solche Themen Gedanken machen sollten. Es gibt Parteien, die machen sich vielleicht mehr Gedanken als andere Parteien. Und ich will jetzt nicht dafür reden, aber ich finde, das sollte kein Grund sein, dass wir als Christen sagen, damit möchte ich nichts zu tun haben. Ganz im Gegenteil, ich glaube, als Christen sollten wir dafür bekannt sein, dass uns etwas an der Schöpfung liegt und dass wir sie wertschätzen und dass wir dankbar sind für das, was uns Gott anvertraut haben, dass wir würdig damit umgehen.
Ja, das sehe ich ganz genauso und ich denke, wir sind da privilegiert und sollten da auch immer mehr das vor Augen haben. Ich denke, wenn wir nicht nach der Schöpfung sehen und nicht nach der achten, von der wir doch wissen, dass die kein Zufallsprodukt ist, sondern von Gott geschaffen, ne? Von wem wollen wir es erwarten? Wenn wir wissen, Gott hat die Erde aus Liebe geschaffen, aus Liebe zu uns.
Ja, und ich wollte jetzt natürlich auch kein Wort führen für all das, was vielleicht auch da an Missständen ist, was da auch übertrieben wird. Also wo ich dann auch manchmal sehe, dass manche Menschen mit Tieren besser umgehen als mit anderen Mitmenschen. Das entspricht in keinster Weise dem ersten Gebot. Und wenn wir die Schöpfung betrachten, dann ist das nicht für uns Mutter Erde oder etwas, was an sich lebendig ist, sondern wir sehen den Schöpfer über all den Dingen und dem wollen wir dienen in Demut und in Dankbarkeit.
Ja, und das Ding ist, dienen ist ein gutes Stichwort, da kommen wir nämlich gleich auf Vers 15. Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in diesen Garten. Also voller Liebe setzte er praktisch in dieses Nest, in dieses gemachte Nest. Und dann kommt auch der Sinn und Zweck. Was soll der Mensch denn hier in dem Garten machen? Ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. haben wir ja schon besprochen, aber das Ding ist, es ist jetzt nicht so ein Schlaraffenland, wo man sich einfach zurücklehnt und sagt, ach, wir haben ja alles, wir brauchen ja nichts machen, wir liegen den ganzen Tag auf der faulen Haut und so eine wunderbare Glückseligkeit, ohne irgendwas zu tun und zu machen, sondern den Menschen wird Verantwortung gegeben, wie wir schon besprochen haben, und ihm wird auch ein Auftrag gegeben, zu bebauen, ja, also eigentlich ein Auftrag zur Arbeit ist das. Also Arbeit gab es schon im Paradies, gab es schon im Garten Eden.
Genau, das ist doch mal interessant. Also paradiesische Zustände sind es, wenn der Mensch nicht die Hände in den Schoß legt und einfach nur, wie du hast es ja angedeutet, wie im Schlaraffenland, den Mund weit aufreißt und sich dann füttern lässt, sondern wenn er einen Sinn hat, einen Lebenssinn, einen Lebenszweck, wenn er sich selber einordnen kann und sagen kann, das ist meine Aufgabe und das ist das, was Gott mir ermöglicht zu tun. Ich würde das gerne verallgemeinern. Ich würde sagen, selbst wenn es nicht paradiesische Zustände sind, auch hier im Leben kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Mensch glücklich wird, wenn er kein Lebenssinn hat, wenn er keinen Lebenszweck hat, wenn er nicht gemerkt hat, er wird gebraucht und das, was er tut, ist wirklich etwas Wertvolles.
Ja, das merken auch viele Leute, die arbeitslos sind, ne? die wünschen sich Arbeit. Es geht nicht nur ums Finanzielle, sie wünschen sich dieses gebraucht zu werden, was machen zu dürfen. Das ist von Gott in den Menschen von Anfang an reingelegt. Ich möchte mich klar abgrenzen zu diesem Workaholic, ja, 70, 80 Stunden und mehr arbeiten. Das meint Gott nicht und das war hier auch nicht im Garten Eden gemeint. Dieses Hineinsetzen kann man auch aus dem Hebräischen übersetzen mit zur Ruhe bringen. Er setzt den Menschen in den Garten Eden, er bringt ihn zur Ruhe. Ja, wenn wir Ruhe uns mal vergegenwärtigen, dann heißt es da innerlichen Ruhe, Frieden. Wir kommen runter, aber es ist nicht getrennt von Arbeit. Es gibt trotzdem Arbeit in einem guten Maß, in einem guten Umfang, was auch ein Stück weit, jetzt nicht diese Erfüllung, wie wir sie kennen in Jesus, ja, aber diese doch, was auch ein bisschen auch Zweck und was auch ein bisschen kreative Schaffenskraft nachvollzieht. Und das finde ich einfach wunderbar, dass das hier schon in Genesis 2 so früh schon so deutlich gemacht wird.
Mhm. Wenn wir mal neutestamentlich betrachten, die Reden vom Reich Gottes, dann sehen wir ja auch, wir haben da eine Verantwortung, wir haben da auch eine Aufgabe. Das ist auch etwas, was Gott geschaffen hat, ein Raum, den er geschaffen hat, in den er uns hineingesetzt hat und wir sollen gute Verwalter sein. Das ist mit ein Grund, warum ich als Pastor so erpicht darauf bin, Geschwister immer wieder zu ermutigen, auch Dienste zu übernehmen, ihre Gaben einzusetzen, überhaupt sich auf die Suche zu machen nach den Gaben, sie zu entdecken und zu entfalten, weil ich nicht nur davon ausgehe, dass es der Gemeinde nützt und dass es die Gemeinde aufbaut, sondern ich glaube auch, dass ein Kind Gottes nur daran wachsen kann, dass er seine Persönlichkeit entfaltet, dass er aber auch diese Begegnungspunkte hat mit Gott in dem ureigensten Element, nämlich in dem, was ihm Gott zur Verfügung gestellt hat als bewahrender Raum.
Ja, und wie schade ist das, wenn Gott einem eine Gabe gegeben hat, ein ganz starkes Talent, was unentdeckt bleibt, was nie eingesetzt wird, was nie zur Blüte gebracht wird. Ich meine, Gott hat sich ja was dabei gedacht, als er dich und mich und alle anderen auch geschaffen hat im Mutterleibe und diese Gaben schon geschenkt hat. Die haben ja immer ein Ziel und Zweck und wollen entfaltet werden.
Ja.
Zu Gottes Ehre, das finde ich hier auch übrigens bei dem Bebauen. Ich denke, diese Arbeit, von der geredet ist, von diesem Bebauen, das ist jetzt nicht einfach nur, um irgendwie den Lebensunterhalt zu verdienen, das ist ein Auftrag Gottes, wenn man ihm nachkommt, ist eine Art von Gottesdienst. Wir können in unserer Arbeit einen Gottesdienst, mit allem können wir einen Gottesdienst machen. Wir können, wenn wir mit unseren Menschen, mit Menschen liebevoll umgehen, wenn wir unsere Arbeit wirklich sehr gewissenhaft machen, mit ganz viel Herzblut, wenn wir einander dienen. Das ist alles Gottesdienst. Das ist nicht nur Gottesdienst, was Sonntagmorgen passiert. Das ist nicht nur Gottesdienst, wenn wir vielleicht uns im Hauskreis dann zum Gebet treffen. Viel mehr ist Gottesdienst. Und auch das Arbeiten, ja, was uns Gott anvertraut hat.
Mhm. Was er uns anvertraut hat, das ist eine Gabe, das sind Geschenke aus seiner Hand. Und dazu gehört es auch, dass der Mensch nicht alleine durchs Leben gehen soll. Es ist interessant, dass Gott davon ausgeht, dass auch die Beziehung zu ihm nicht ausreicht, sondern dass der Mensch von Anfang an ein Gemeinschaftswesen ist. Und so heißt es dann, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich bin jetzt bei Vers 18. Das ist so für mich ein bisschen das Zentrum dieses Abschnittes. Ist nicht unbedingt jetzt mit in dem Predigtext aufgenommen worden. Der endet ja, glaube ich, mit Vers 15. Ich glaube aber, dass vieles bis zu Vers 15 auch darauf hinausläuft, dass der Mensch geschaffen wird. Hier wird davon berichtet im Detail. Und dass ein wichtiger Bezugspunkt der ist, dass er nicht nur Sinnhaftigkeit hat durch eine Aufgabe, sondern dass er auch Gemeinschaft hat. Und auch nicht nur mit Gott und wie es dann zuerst auch erwähnt wird, mit dadurch, dass er die Tiere kennenlernt, er benennt sie ja auch, sondern du hast, wie hast du es immer so schön ausgedrückt, was ist das pädagogischer, na sag du es mal, wie du es gesagt
hast. Ja, ich würde nur sagen, das ist so eine erlebnispädagogische Stunde, Gott Adam geschenkt hat. Er sagt ihm, hey, du darfst über die Tiere herrschen, du stehst den Tieren vor, du darfst sie benennen, ja, das ist auch schon eine Art Herrschen, ein über sie bestimmen, sie einsetzen mit Namen. Aber hey, schau dir mal die Tiere an. Hier ist ein Schimpanse, der hat viel mehr Haare als du. Hier ist ein Strauß, der kann zwar auf zwei Beinen gehen, aber dann viel zu langen Hals. Du hast kein Gegenüber. Und ich glaube, Adam hat immer mehr die Tiere gesehen. Oh, so spannend. Und manche sind mir ähnlich, aber nur im weitesten Sinne. Ich finde kein Gegenüber. Und er hat gemerkt, dass ihm was fehlt. Und Gott wusste das auch schon vorher. Und er sagt, ja, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei.
Ja, und deshalb macht er aus dem Menschen zwei. Das Interessante ist, er schafft nicht einen neuen Menschen, so wie er es vorher gemacht hat, sondern er macht diesmal etwas anderes. Die Tiere und der erste Mensch, Ha-Adam, ja, das ist ja, da hört man schon vom Wortstamm her aus dem Hebräischen, ist da die Verwandtschaft zu dem Ackerboden im Wort beinhaltet. Und jetzt geht es aber darum, dass aus diesem Ha-Adam im Hebräischen ein Ish und ein Isha wird. Also ein Mann, aus dem Menschen wird ein Mann und eine
Männin.
Ja, so hat es Luther ganz am Anfang mal übersetzt. Und das trifft es auch. Das ist die weibliche Endung an den Begriff Mann gehängt. Und die wird nicht, diese Person, diese neue Person, der neue Mensch wird nicht gemacht, auch aus dem Ackerboden, sondern aus dem ersten Menschen selbst. Also dieser erste Mensch differenziert sich am Ende in Mann und Männin, wird aus der Seite des Mannes genommen.
Ja, das ist auch spannend, weil das zeigt, es ist jetzt nicht irgendwie eine alleinstehende Männin oder eine alleinstehende Frau für sich stehend, sondern wird von der Seite des Mannes genommen. Ja, sie gehört zum Mann, sie gehören beide zusammen, werden auch nicht aus von den Füßen des Mannes genommen, irgendwie unten und auch nicht vom Kopf irgendwie oben oder über dem Mann, sondern aus der Seite. Also als Gegenüber, gemeinsam, auf einer Augenhöhe, ja. Und ich finde das ganz spannend, dass hier auch wirklich Gott aus der Seite nimmt und eine Frau schafft. Und ich meine später dann auch, ne, wenn ein Mann seine Eltern verlässt und sie ein Fleisch werden, Mann und Frau, kommen sie auch wieder zusammen, ja?
Ja, ich glaube sogar, das ist die Antwort auf diese Frage. Wie kann es sein, dass ein Mensch, ein Mann bereit ist, diese elterliche Geborgenheit zu verlassen, sich auf den Weg zu machen, selber Verantwortung zu übernehmen, vielleicht auch einen mühsameren Weg für sich zu beanspruchen und ein Fleisch zu werden mit einer Frau, weil das in ihm veranlagt ist. Wir werden erst komplett, wir sind ein Fleisch gewesen, und wir werden ein Fleisch sein vor Gott, wenn wir wieder zusammenwachsen. Und wir finden in unserem Gegenüber eigentlich ja den ergänzenden Teil, der uns sonst abhanden gekommen wäre.
Und Mann und Frau, wir sind gleichermaßen nach dem Bilde Gottes geschaffen. Und ja, wir gehören als Einheit zusammen, wie du sagst, ergänzend.
Mhm. Ich finde übrigens auch ganz am Rande ist das jetzt total interessant, dass dieser sehr, sehr alte Schöpfungsbericht hier auch im Detail eine Frage in einer natürlichen Weise beantwortet, die viele Religionen und Kulturen erstmal ganz anders beantwortet haben. Zum Beispiel, dass ein Mann mehrere Frauen hat und pipapo. Aber hier sagt Gott ganz klar, und im Neuen Testament wird es ja auch wieder aufgenommen, dass ein Mann eine Frau haben soll und eine Frau ein Mann, dass das ist, was uns ergänzt, was uns glücklich macht. ist ein ziemlich hartes Thema. Wenn ich das nämlich so ausdrücke, wenn ich mich selber höre, dann sind ja ganz viele Diskussionen damit verbunden. Zum Beispiel, was ist denn mit Mann und Mann? Was ist mit Frau und Frau? Ich persönlich habe hier in diesem Schöpfungsbericht für mich die Antwort, dass Gott uns so geschaffen hat, dass wir einander ergänzen, nicht in unserer Ähnlichkeit, sondern in unserer Unterschiedlichkeit und dass die die Zusammengehörigkeit betont, dass wir uns ergänzen.
Ja, und ich finde es schön, dass es einfach so beschreibt und so liebevoll darstellt, ohne, das ist jetzt irgendwie nicht konfrontativ oder irgendwie aggressiv beschrieben oder dargestellt, sondern es zeigt hier ja den Segensweg auf, den Gott für uns bereithält. So hat er Mann und Frau geschaffen, so gehören und passen sie zusammen. Ich meine, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch auch nicht scheiden. Also Gott hat sich was dabei gedacht. Manchmal hatten wir das auch im Alten Testament immer wieder gesehen, dass ja ein Mann nimmt sich mehrere Frauen. Es gibt nicht irgendwie eine Erzählung darüber, wo das mal ein Segen war. Man liest bei jeder einzelnen dieser Doppel-Ehen oder so, dass das immer zu Eifersucht, immer zu Streit führte. Ich meine, bei Ehescheidungen wissen wir auch, wie schmerzlich ist das? Wie kaputt macht das den Menschen? Ja, es sind tiefe Wunden, die gerissen werden, weil was zusammengehört, das soll der Mensch nicht scheiden. Ja, und das ist, Gott gibt uns wirklich Wege voll des Segens. Und er meint das in bester Liebe zu uns. Und das ist in der Praxis auch so. Und wenn es dann nicht so ist, dann merken wir, wie viele Verletzungen entstehen.
Ja. Ich denke auch das Thema mit Scheidungen, Jesus geht darauf ein, das ist relativ komplex, auch was er sagt, unter welchen Bedingungen eine Scheidung beispielsweise sinnvoll ist, auch in der Seelsorge muss man sagen, manchmal ist eine Trennung wirklich das Beste, auch selbst wenn darunter zu leiden ist, aber es ist kleinere Übel. Generell muss man aber sagen, das entspricht nicht dem Willen Gottes, wenn Menschen sich binden, wenn sie ein Ja-Wort haben, dann müssen sie sich prüfen und es sollte nicht leichtfertig eingegangen werden. Dennoch kann der Mensch nicht alles übersehen. Deshalb ist es eigentlich für mich so ein großer Segen, wenn man davon ausgehen kann, dass man die gleichen Schwerpunkte im Leben hat. Dass man weiß, zu wem man geht. Dass man weiß, von wem man kommt. Dass man weiß, man teilt den gemeinsamen Glauben an den Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.
Ja, ich denke auch, das ist schon allein, wenn man weiß, dass Gott sich das wünscht, ne? Dass man zusammen Ehe lebt, einander respektiert, einander liebt. Ja, dass der Mann die Frau so liebt wie Christus die Gemeinde. Und dann ist es natürlich auch für die Frau, wir es in Epheser 5 haben, auch leicht, sich unterzuordnen, weil der Mann zuerst immer schaut, was ist das Beste für die Frau, bevor er an sich selbst denkt. Ne? Jesus hat sich ja am Kreuz selbst dahingegeben in den Tod für uns Menschen. Das sind natürlich göttliche Prinzipien und da langen wir Menschen nie dran, aber so stellt sich Gott Ehe vor, so wünscht er sich das. Das ist eigentlich, und das ist unser Vorbild, ja. Und da steckt so viel drin.
Ja, ich denke, wir sind hier erstmal an ein vorläufiges Ende gekommen. Wir sind sehr gespannt, Matthias, auch was du am Sonntag daraus machst. In der Predigt hat man ja nicht allzu viel Zeit. Also man kann nicht sehr, sehr tief einsteigen in die Bibeltexte, sondern muss sich meistens entscheiden für das eine oder andere, was der Text auch hergibt. Und da wünschen wir dir erstmal Gottes Segen auch in der weiteren Vorbereitung und lassen uns dann überraschen.
Ja, ich bin auch schon sehr gespannt, ja, und freue mich über Gottes Führung und ja, den Sonntagmorgen.
Jawohl, und jetzt möchte ich gerne noch den Segen Gottes aussprechen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du es einfach so gut gemacht hast mit der ganzen Schöpfung und dass wir auch selbst da, wo viel Zerstörung eingekehrt ist, wo der Mensch seiner Verantwortung nicht gerecht geworden ist, wir deine Schöpfung trotzdem immer wieder erkennen und bewundern können. Und Herr, wir danken dir auch, wie wunderbar du uns geschaffen hast als Menschen, wie weise, wie du alles angelegt hast. Und Herr, ich danke dir auch, dass du uns beschenkt hast mit einem Auftrag, der uns Sinn gibt in unserem Leben, aber auch mit diesem Privileg der Beziehung zu dir und dem, dass du ja uns alles auch an Räumen zur Verfügung gestellt hast. Nicht nur die äußeren, sondern auch die inneren Räume, die es zu füllen gilt. Ich danke dir auch dafür, dass du uns nicht alleine gelassen hast, sondern dass du uns als Beziehungswesen auch Menschen zur Seite gestellt hast. Wir haben jetzt nur über Ehe gesprochen, aber Herr, du hast auch so viele Formen von Beziehungen geschaffen, auch Freundschaften, auch andere familiäre Bindungen. Herr, ich bitte dich, dass überall dort, wo wir in diesen Beziehungen gefordert sind, dass du uns zu Segensbringern werden lässt. Dass die Menschen, die uns anvertraut sind, spüren dürfen, dass wir ihr Leben auf die beste Weise bereichern und dass wir ja unseren Glauben mit hineinführen können. Denn du bist der Starke an unserer Seite. Und deshalb bitten wir dich auch, dass du uns begleitest, auch in diese Tage, dass du unser Schutz bist und unsere Orientierung. In Jesu Namen. Amen.
Amen.